es magazín.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun es auch nicht. Aber mir hätte man.
Hallo, hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin auf Radio X. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört. Wir begrüßen euch. Hier sind erstmal unsere Moderatoren, unser Moderatoren-Trio sozusagen. Ich grüße euch. Hallo, Andrea, hallo.
Hallo, Michael und hallo, Nils. Wir sind hier voll im Studio.
Hallo, Andrea, hallo, Michael.
Jo, wir haben heute eine Sendung mit verschiedenen Themen. Wir wollen euch einen kurzen Überblick geben. Natürlich geht es ein bisschen es geht um unsere Umwelt, so kann man das schon sagen. Es geht natürlich um die Umwelt, die uns ihn umgibt. Ganz konkret, wir werden uns ein bisschen mit der Frage unser Verhältnis zu den Tieren beschäftigen. Also ganz konkret, was ist mit den Menschen los? Warum drehen sie so durch? Wir werden uns unterhalten mit einem Aktivisten von Sea Shepherd, einer Umwelt- und Tierschutzorganisation. Außerdem haben wir noch zwei andere Themen.
Ja, so genau, wie du gesagt hast, wenn wir uns heute über Tieren unterhalten, vor allem Tierethik, Tierrechte und Fleischkonsum mit der Philosophin Hilal Setzkin. Sie ist Schriftstellerin und freie Journalistin und sie schreibt zu diesen Themen.
Ja, und du hast uns auch ein Thema mitgebracht, Nils.
Hallo. Ja, am Ende der Sendung werden wir dann von Umwelt und Tieren, Tierrechten zu Menschen zurückkehren. Und es gibt am Wochenende einen gesundheitspolitischen Ratschlag. Da geht es um die Situation im Gesundheitswesen, um die Kostenentwicklung und das Problem des Pflegenotstandes. Und da werden wir mit Frau Margot wie man von den städtischen Kliniken in Offenbach, sie ist dort Betriebsratsmitglied, sprechen und sie wird uns was über den gesundheitspolitischen Ratschlag erzählen. Ja, das wird am Ende dieser Stunde sein.
Ja, da sind wir gespannt und werden dann auch mal gucken, ja, was es da alles noch Spannendes zu hören gibt. Der Mensch. Ich muss ja sagen, manchmal kann man ja den Eindruck bekommen, die Menschheit dreht ein bisschen durch. Das heißt, sie ist zwar in vielen Bereichen, ist der Mensch die Spitze der Nahrungskette. Ich muss ja sagen, im Englischen klingt das ja noch viel besser. Da ist der Mensch, da spricht man ja von einem Top-Predator, also von dem Jäger.
Höchsten Jäger,
Jäger, der alle anderen einsammelt sozusagen. In vielen Bereichen sind wir als Menschen in dieser Position. Es gibt Nischen, wo wir das nicht sind, da müssen wir aufpassen. Aber letzten Endes haben wir einen Großteil der Umwelt, die uns umgibt, insofern unter Kontrolle gebracht. Trotzdem ist es so, dass man den Eindruck bekommen kann, dass in manchen Feldern der Mensch das sich fast rücksichtslos verhält. Also wirklich da über die Stränge schlägt und das, was man vielleicht als notwendige Nahrungssuche oder Nahrungsverwertung bezeichnen würde, wirklich übertreibt. Es gibt Organisationen, die sagen, das geht so nicht, das können wir nicht so machen. Wenn wir so weitermachen, dann stehen wir irgendwann vor dem Aus, dann stehen wir am Abgrund und es geht weder vor noch zurück. Und es gibt auch andere Motivationen, die sagen, naja, wir müssen einfach auch jetzt schon ein ausgeglichenes Miteinander mit unseren Geschöpfen in unserer Umwelt oder in unserer Schöpfung, manche würden so dazu sagen, ein ausgeglichenes Miteinander finden. Wir haben uns vor einiger Zeit schon mal unterhalten mit ein paar Kollegen von einer Umwelt- und Tierschutzorganisation, Sea Shepherd, die tatsächlich relativ klare Positionen beziehen. Die sagen hier, da passiert was, das ist völlig unnötig, das ist brutal, das ist Folter für die Tiere, das möchten wir nicht unterstützen. Und die dann auch ganz klar sagen, naja, wir wollen da auch Handlung folgen lassen. Also wir wollen nicht darüber nachdenken oder vielleicht ein bisschen darüber reden, sondern wir wollen auch ganz klar etwas tun. Wir haben uns jetzt mit einem Aktivisten unterhalten, der vor Ort in einer Aktion ist. Tatsächlich befindet er sich gerade auf den Färöerinseln. Das ist eine kleine Inselgruppe im Nordatlantik. Wir haben uns ein bisschen mit denen unterhalten, was die da machen und wollen da einfach mal ein bisschen Einblick gewinnen. Was ist da los? Was machen die? Wie sieht deren Arbeit aus? Und wir haben dazu ein Interview vorab gezeichnet. Das werden wir uns jetzt anhören. Und hören wir mal.
Da
unterhalten uns jetzt mit Nils von der Sea Shepherd Conservation Society, eine Tierschutzorganisation, die sich auch besonders um Tiere in den Ozeanen, in den Meeren kümmert. Hallo Nils, wir grüßen dich.
Moin.
Jo, du bist zurzeit auf den Färöerinseln. Das ist ja eine kleine Inselgruppe, die zwischen Schottland und Island oder Schweden und Island so mitten im Nordatlantik ist. Was ist da los? Was macht ihr da gerade?
Genau, also ich bin jetzt zurzeit hier auf den Färöerinseln mit ungefähr 60 anderen Aktivisten. Und wir sind halt hier vor Ort, um gegen das alljährliche Walschlachten vorzugehen. Man kann sich das so vorstellen, wenn eine Schule Grindwale halt um die Inseln rumzieht, dann werden die halt gesichtet und werden dann halt auch in die Buchten reingetrieben, die hier vor Ort sind, um da dann halt getötet zu werden.
Das heißt, das sind die Fischer vor Ort, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wer steckt da dahinter? Wie funktioniert das?
Genau, also es sind meist lokale Fischer oder Leute halt, die zum privaten Angeln halt rausfahren. Die gehen nicht selber auf Jagd raus aufs Meer und versuchen halt Wale zu finden. Wenn die zum Fischen rausfahren oder zum Angeln rausfahren und halt eine Schule Grindwale sehen, dann rufen die halt vor Ort bei den örtlichen Behörden an, melden, dass sie halt Grindwale gesehen haben. Und dann entscheiden die Grindvormänner und andere Personen, in welche Bucht die halt reingetrieben werden, um dort halt getötet zu werden, um daraus dann halt Nahrung zu gewinnen und halt die Bevölkerung sozusagen damit zu versorgen.
Aha, das heißt, du sagtest eben jetzt Sportschiffe oder Sportangler, das ist jetzt aber nicht wirklich nur zum Vergnügen, sondern insofern auch im Sinne eines kommerziellen Fischfangs Wale zu fangen.
Also die Leute sagen hier halt, sie ernähren sich von dem Grindwal selbst. Und es ist halt nicht für kommerzielle Zwecke. Wir selber hier haben aber auch schon Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen davon gemacht, dass es halt in Supermärkten verkauft wird, gegen Geld, ganz klar. Die Leute hier sagen halt, es ist halt ein Traditionsgrund und halt eine Essensressource. Aber mit den Leuten, mit denen wir ja bis jetzt gesprochen haben, die sagen halt, okay, wir essen es ein- bis zweimal im Monat, was nicht wirklich viel ist und auch einfach nicht rechtfertigt, über 1000 Delfine hier zu töten auf den Färöerinseln.
Das Tier heißt der Grindwal, aber ist tatsächlich eher ein Delfin, richtig?
Genau, der Grindwal gehört zur Familie der Delfine. Und ja, die töten halt hier Grindwale, aber auch Weißseitendelfine. Wenn man jetzt zum Beispiel eine gemischte Schule mit Weißseitendelfinen und Grindwalen hat, dann werden die halt alle zusammen an Land getrieben und da dann halt auch getötet. Also die töten nicht speziell die Weißseitendelfine, aber dadurch, dass sie sich in dieser Schule von den Grindwalen aufhalten, werden die dann dadurch halt mitgetötet.
Wenn du sagst, eine Schule und die werden an Land getrieben oder in Buchten, eine Schule, das sind jetzt mehrere Dutzend Tiere, oder wie groß muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wir haben kleinere Grindwalschulen von vielleicht 10 bis 20 Tieren. Mhm. Und wir haben aber auch Schulen hier bis zu 300, 400 Tiere. Das kommt immer darauf an, in welcher Region man sich gerade aufhält und zu welcher Jahreszeit. Die Schulgrößen variieren halt stark. Mhm. Hier auch vor Ort definitiv.
Ihr sagt jetzt als Tierschutzorganisation, als Umweltschutzorganisation, das geht so gar nicht. Und ihr sagt, ihr wollt auch was dagegen tun. Wie sieht das denn aus? Was macht ihr denn da nun konkret?
Genau, also nicht nur wir sagen das, also es sagen halt ziemlich alle, dass es halt einfach nicht notwendig ist, aus Tradition und Nahrungsmittelgründen diese Tiere zu töten, vor allem wie sie halt getötet werden. Die Leute hier behaupten, es dauert nicht länger als 2 Sekunden, einen Delfin hier zu töten, auf die Art und Weise, wie sie es tun. Und wir haben aber Bildermaterial und Videomaterial, wo man ganz eindeutig sieht, dass die Tiere leiden und halt auch minutenlang gestresst im Wasser umherschwimmen, zum Teil auch verletzt rumschwimmen. Also diese 2-Sekunden-Regel oder 10-Sekunden-Regel ist halt definitiv nicht gegeben. Was wir halt machen, um das Ganze zu verhindern, ist, wir haben ein Landteam und ein Bootteam. Wir patrouillieren auf der Wasserseite mit der Brigitte Bardot. Das ist eins unserer Schiffe, die auch runter in die Antarktis fährt und auf anderen Kampagnen halt zum Beispiel Haie schützt oder Delfine schützt oder Wale schützt. Wir patrouillieren auf dem Seeweg mit dem Schiff und mehreren Kleinbooten. Und wir haben halt Aussichtspunkte vor den Killingstränden und halt direkt auch selber an den Killing Beaches, um halt so schnell wie möglich Wale zu sichten. Und wenn wir halt Wale sichten, um dann halt auch die Wale dann aufs offene Meer wieder rauszutreiben.
Das heißt, es ist dann auch relativ einfach möglich, jetzt mit einem Motorschiff so eine Walschule oder auch Tiere wirklich auch zu vertreiben. Muss ich mir das vorstellen, dass man einfach denen hinterherfährt und die schwimmen dann einfach weg, oder wie?
Genau, also wir benutzen halt ähnliche Methoden wie die Leute hier vor Ort, um sie zu töten. Wenn eine Grindwalschule gefunden wird, dann werden halt Boote rausgesendet. Das sind in der Regel zwischen 10 und 15 Boote, die dann halt in einer Linie oder halt in so einer V-Stellung halt die Tiere Strand treiben. Wir haben natürlich nicht so viele Boote hier. Und wir versuchen halt langsam die Tiere ohne viel Stress rauszudrücken. Weil wenn die Bevölkerung die halt in die Strände reindrückt, dann werden die halt auch mit Steinen beworfen oder halt auch versucht, mit Lärm in die Buchten reinzutreiben. Und wir machen das halt nicht, weil das für die Tiere unnötig Stress bedeutet, als es sowieso schon ist. Und wir versuchen dann halt, wenn wir die Tiere sehen, dann sanft aus dem Meer rauszudrücken.
Du sagst, ihr habt jetzt ein Schiff vor Ort. Und wenn du sagst Antarktis, dann ist das ja wohl auch ein größeres Schiff, das also auch wirklich eine Ozeansituation da bewältigen kann. Ihr habt auch noch mehrere kleine Schiffe, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, wir haben mehrere kleine Schiffe, mehrere Speedboote mit über 100 PS, die halt klein und wendig sind, weil man mit großen Schiffen natürlich nicht in die Fjorde reinfahren kann und dann auch das Problem hat, wenn man dicht am Strand operieren muss, dass dann halt einfach die Tiefe einfach nicht gegeben ist für ein großes Schiff. Darum operieren wir halt auch mit kleineren Booten.
Die Besatzung von euren Schiffen und von den Booten ist, wie ich das verstanden habe, auch ja international zusammengewürfelt, oder? Also ihr habt da jetzt auch eine internationale Crew an Bord von Aktivisten, die da auch relativ oft wechseln, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wir sind hier über knapp 4 Monate verteilt und das ist natürlich nicht für jeden einfach zu bezahlen, 4 Monate auf den Fahrrinnen zu verbringen. Deswegen haben wir eine ständig wechselnde Crew. Am Schiff oder auf den Booten sowie auch an Land. In meinem Team hier haben wir viele verschiedene Nationen. Wir haben Leute von aus Australien, wir haben Leute aus Südafrika, aus Deutschland, Frankreich, in USA, aus England, aus Irland. Also sind wirklich multinational vertreten.
Das ist ja dann teilweise doch nicht einfach, sozusagen so auch so in wechselnden Teams auch immer zusammenzufinden und das, was gemacht werden soll oder auch da die Motivation aufzubauen oder da einfach auch, ich möchte nicht sagen eine schlagkräftige Truppe, aber einfach auch gut organisiert und aufgestellt zu sein, oder?
Sicherlich, das ist nicht ganz leicht, aber alle Leute, die natürlich hierher kommen, die haben A, einen weiten Anreiseweg und B, sind sie halt aus denselben Gründen hier. Das heißt, man hat schon mal einen selben Nenner, man möchte hier gemeinsam halt Tiere schützen. Da liegt dann auch gleich die Motivation und jeder, der hierher kommt, ist eigentlich top motiviert und möchte halt auch Grimmwale halt sehen, konzentriert sich mit den Augen halt auf den Ozean, um halt so schnell wie möglich diese Finn zu spotten im Wasser, um halt dann sicherzustellen, dass sie nicht getötet werden, sondern von uns dann halt rausgetrieben werden ins offene Meer. Und das ist halt, es klappt eigentlich auch wirklich gut. Also so hat man wenig Probleme.
Ist es denn überhaupt einfach, sich dort zu bewegen? Oder ist es nicht eher so, dass ihr da eventuell auch angefeindet werdet und das heißt, oh, da sind ja wieder die Ökoterroristen oder so?
Genau, das ist zum Teil nicht ganz einfach hier. Wir haben halt einen Querschnitt durch die komplette Bevölkerung. Also wir haben junge Leute, die uns komplett ablehnen, die sagen, oh, geht nach Hause, ihr habt hier nichts zu suchen. Wir haben alte Leute, die genau dasselbe sagen. Wir haben halt auch junge Leute, die sagen, Mensch, das finden wir gut, was ihr macht. Und es ist halt einfach nicht notwendig, Tiere hier zu töten oder hier Delfine zu töten, weil wir halt andere Möglichkeiten haben, uns zu ernähren. Und es ist halt auch einfach zum Teil wirklich grausam, es ist nicht anzusehen. Aber das Beste, was wir halt hier haben, seitdem wir hier sind, sind wir halt täglich in den Medien, im Radio sowie auch im Fernsehen oder in den Zeitungen. Und die Leute sprechen halt auch über dieses Thema. Und dass es halt eine unzeitgemäße Tradition ist, weil die Leute beruhen halt auf dieser Tradition. Und seitdem wir halt vor Ort sind, sprechen Leute darüber, beschäftigen sich mit dem Thema, sprechen auch darüber, dass dieses Walfleisch halt ziemlich kontaminiert ist mit Quecksilber oder anderen Umweltgiften, weil der Grindwal steht halt ganz oben in der Nahrungskette und nimmt alles andere, was halt schadstoffbelastet ist, auf. Und das baut sich im Körper des Grindwals ab. Und wenn man jetzt zum Beispiel Grindwalfleisch verzehrt, dann lagert sich das halt in den menschlichen Körper ab. Und das ist halt mit Quecksilber besonders tragisch, weil das halt aufs Gehirn geht. Das befällt halt die Gebärmutter zum Teil. Das kann zu Missbildung kommen in ganz extremen Fällen. Also es ist halt wirklich, wirklich ungesund. Und es gibt halt auch eine Gesundheitswarnung die davon spricht, man sollte das durchaus nicht verzehren. Gerade bei Kindern, schwangeren Frauen und älteren Menschen.
Diese Aktion, hast du denn ein Gefühl, dass das was bringt? Seid ihr denn erfolgreich? Also es ist natürlich schwierig, da jetzt einen Erfolg zu messen. Oder kann man den doch einfach feststellen? Was ist denn so dein Eindruck? Bringt das was, was ihr macht?
Also wir haben natürlich die Statistiken von den ganzen letzten Jahren oder über die ganzen letzten Jahre, über diese ganzen Tötungen hier auf den Inseln. Und seitdem wir hier sind, haben wir aktiv mehrere Schulen gerettet, in Anführungsstrichen gerettet, weil wir sie halt wieder aus offenem Meer raustreiben konnten. Und in den Statistiken sind halt der Juli und der August die blutigsten Monate hier auf den Inseln. Wir konnten es leider nicht verhindern, dass aus Sandoy eine Grimpa-Schule von ca. 33 Tieren getötet wurde. Aber das war halt die einzige Schule, die bis jetzt getötet wurde in unserer Anwesenheit. Und ich hoffe, das ist halt auch die letzte.
Die Sea Shepherd Conservation Society, so heißt das ja offiziell, die Organisation, die macht ja jetzt nicht nur Aktivitäten zum Beispiel jetzt auf den Färöerinseln, sondern ist auch weltweit an anderen Stellen unterwegs. Was passiert denn da sonst noch so?
Genau, also Sea Shepherd ist eine maritime Umweltschutzorganisation. Wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, das maritime Ökosystem zu schützen, wo es dann auch ganz egal ist, ob es Grindwale auf den Färöerinseln sind, Haie in Indonesien, Delfine in Taiji zum Beispiel in Japan direkt selber, Thunfische im Roten Meer oder halt egal wo halt was passiert, wo illegale Aktivitäten sind, da versuchen wir halt vor Ort zu sein und auch aktiv dagegen einzuschreiten. Wir sind keine Protestorganisation. Wir versuchen halt direkt einzugreifen, wo illegale Aktivitäten passieren, um halt aktiv dann auch Leben zu schützen.
Das heißt, aktiv einzugreifen heißt wirklich, ihr stellt euch vor die Tiere oder...
Viele kennen Sea Shepherd einfach auch durch die Antarktis-Kampagne, wo wir dann halt auch jedes Jahr runterfahren, um halt die illegalen Walfangaktivitäten der Japaner zu blockieren und auch zu beenden. Und wir stellen uns halt mit unseren Schiffen zwischen die Harpunenschiffe oder das Fabrikschiff und die Wale. Definitiv. Also man kann schon auch durchaus sagen, das ist zum Teil sehr riskant, aber wir versuchen halt immer sicherzustellen, dass halt niemand durch unsere Aktion oder Aktion unserer Kontrahenten, ich nenne es einfach mal Kontrahenten, halt ernsthaft verletzt wird.
Ja, weil ich meine, bei schönem Wetter oder bei wenig Wind, dann sieht das auf dem Ozean ja auch alles sehr beschaulich aus. Aber unter kritischeren Wetterbedingungen ist das ja nicht ganz ungefährlich, was ihr da macht, also auch vor euch selbst.
Nee, das ist ganz klar. Wir hatten eine Grimpa-Schule hier in einem unserer Fjorde, da die wir halt auch aus der Bucht rausgetrieben haben und da hatten halt auch Wellen bis zu 5 bis 6 Meter. Aber man muss es halt so sehen, wir sind halt bereit, unser Leben zu riskieren, um Leben halt zu retten. Das ist halt das, was den Unterschied zwischen uns ausmacht und anderen Organisationen zum Beispiel. Weil wir halt wirklich alles geben wollen, um halt diese Tiere zu retten. Und da ist es dann auch egal, ob es ein Delfin ist, ob es ein Fisch ist, eine Schildkröte oder eine Robbe.
Das heißt, ihr bezieht da schon auch, das kann man ja schon als eine ja extremere Position oder eine deutlichere Position bezeichnen, oder?
Genau, das ist halt auch das, warum wir sagen, wir sind keine Protestorganisation und wir greifen halt auch ein.
Wie siehst du denn jetzt zum einen die nächste Zukunft? Jetzt, du hast schon ein bisschen beschrieben, wie die Lage ist, dass ihr versucht, immer wachsam zu bleiben. Was wird denn so in der nächsten Zeit noch stattfinden?
Also wir werden natürlich bis zum Ende der Kampagne hier unsere Aktivitäten fortsetzen. Das heißt, wir werden morgens mit dem ersten Licht rausfahren, unsere Position besetzen und mit dem letzten Tageslicht oder im Dunkeln nach Hause fahren, um dann halt am nächsten Morgen wieder loszufahren, um sicherzustellen, dass nichts passiert oder kein Delfin getötet wird. Wir müssen die Inseln leider verlassen, weil das halt auch alles nicht ganz günstig ist. Und wir versuchen halt im nächsten Jahr wiederzukommen, wenn halt alles klappt, um dann halt genau diese Arbeit wieder fortzusetzen und dann halt genauso erfolgreich zu sein, um Delfine vor den Färöerinseln zu schützen.
Tja, das ist echter Einsatz, kann man da nur sagen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ganz klar eine klare Aktion, die eine klare Position bezieht. Ist es jetzt so, dass wenn ihr euch da informieren wollt, was da genau los ist, was Sea Shepherd genau macht, es gibt auch eine Webseite, haben wir gefunden im Netz, seashepherd.org. Da gibt es zum Beispiel auch aktuelle Infos über das, was an aktuellen Aktivitäten da auch stattfindet. Tja, eine Seite der Medaille. Wir haben jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch das Thema zu gucken, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, wie gehen wir mit Tieren um. Das ist auf der einen Seite eine ganz konkrete tägliche Sache, die Tiere, die uns umgeben oder die wir auch zu Nahrungszwecken verwenden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da ganz, ich sag mal, auch eine abstraktere Weise drauf zu gucken. Also was ist unsere grundsätzliche Haltung? Wie sehen wir das? Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch möglicherweise eine andere Frage, wie sieht da unsere Moral oder unsere Ethik? Also unsere Vorstellung, aber auch unsere, wie soll ich sagen, unsere Haltung und unser Handeln zu dieser Frage wirklich konkret aus. Andrea, wir wollten uns das Thema ja auch noch mal ein bisschen von anderen Seite nähern, oder?
Ja, also auch nicht unbedingt abstrakter, weil jede Theorie basiert sich sozusagen auf eine Praxis oder ist auch mit der Praxis sehr eng verbunden. Aber ja, wir werden uns jetzt mit der Philosophin Hillel Seskin unterhalten. Sie studierte Philosophie in Frankfurt am Main und arbeitet als freie Schriftstellerin und Journalistin. Ihre Themen sind hauptsächlich Tierethik, Tierrechte, Fleischkonsum, Feminismus, Philosophie, Islam und Islamfeindlichkeit, also sehr unterschiedlichen Themen. Aber wie gesagt, wir werden uns mit ihr heute über Tierethik und Fleischkonsum unterhalten. Hillel ist von Frankfurt in ein Dorf in der Lüneburger Heide gezogen. Sie lebt dort mit sehr vielen Tieren und die sind keine sozusagen Haustieren, so wie wir kennen, so Hunde, Katzen oder vielleicht auch, aber vor allem so Schafen, Hühnern, Gänsen, alle Arten von Tieren. In ihrem Bericht Landleben erzählt sie, warum sie das gemacht hat und beschreibt ihr Zusammenleben mit Tieren. Ihr neuestes Buch zum Thema Tierethik heißt Artgerecht ist nur die Freiheit, eine Ethik für Tiere oder warum wir umdenken müssen, erschienen im Januar 2014. Wir werden mit ihr ein telefonisches Interview führen. Und genau, also sie ist schon am Telefon. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein Interview beim ABF-Magazin zu geben. Wir sind hier mit Michael und wir sind sehr interessiert an Ihren Themen, vor allem Tierrechte, Tierethik und genau, also wie wir mit Tieren umgehen sollen. Sie haben seit Ihrer Studienzeit in Frankfurt am Main gelebt, bis Sie sozusagen genug vom Leben in der Stadt hatten. Was hat Sie bewegt, aufs Land zu ziehen?
Ja, ich fand es in der Stadt einfach ein bisschen zu eng und zu bebaut. Ich hatte einfach Sehnsucht nach draußen, nach ein bisschen mehr Himmel, nach Wald, nach Natur, auch Tiere beobachten. Ich hatte gar nicht vor, selber so viele Tiere zu haben, aber ich wollte einfach raus und die Jahreszeiten und die Natur genießen.
Okay. Wie Sie erzählen, also haben Sie in Ihrer neuen Lebensphase eine neue Gemeinschaft mit Tieren erlebt. Also dann hat sich diese Gemeinschaft mit Tieren Ihr philosophisches Interesse für Tierethik erweckt oder haben Sie sich schon davor mit diesem Thema auf einer theoretischen Ebene auseinandergesetzt?
Das Thema Tierethik hat mich eigentlich auch schon beschäftigt, also als ich Philosophie studiert habe, also das war vielleicht vor 20 Jahren oder so. Und ich bin auch schon seit ungefähr 30 Jahren Vegetarierin. Also auch da habe ich natürlich drüber nachgedacht, was dürfen wir mit Tieren oder dürfen wir Tiere überhaupt töten, um sie zu essen, weil sie uns schmecken oder sowas. Habe mich damals schon dagegen entschieden. Aber das hat sich sozusagen immer weiterentwickelt. Und als ich hierher gezogen bin, vor gut 7 Jahren, habe ich einfach auch mal ein paar Ausflüge gemacht auf Bauernhöfe, auch auf Bio-Bauernhöfe. Von dem einen hatte ich in Frankfurt schon öfter Produkte gekauft, gab es so im Ökoladen oder so, und dachte halt irgendwie, dass da dann die Tiere, weiß nicht, was ich dachte. Ich dachte, dass die da irgendwie glücklich und frei rumlaufen oder so. Mhm. Und hier habe ich dann zum ersten Mal gesehen, wie halt Bio-Freiland-Hühner, wie die halt leben, wenn die Eier legen. Nämlich, die sind ja auch eingesperrt. Ich meine, die haben ein bisschen mehr Platz als die anderen, aber die sahen auch schlimm aus. Das ist auch kein richtiges Leben. Und ich habe vor allem gesehen, wie die Kälber eben von den Müttern getrennt werden, weil wir ja die Milch haben wollen, und wie die Kälber dann in so Plastikhütten kommen. Also die eine Kuh hat die ganze Zeit so gemut und geschrien, und ich habe dann auch den Bauern gefragt, was ist denn, wieso steht das Kalb hier so? Und dann sagt er, ja, das Kalb ist gestern geboren worden und deswegen schreit halt die Mutter, weil sie natürlich das Kind haben will. Und dann dachte ich, okay, das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Also das wurde mir erst so richtig klar, als ich hier war. Und dann habe ich immer mehr über Tiere gelernt und auch mehr über Landwirtschaft. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt mit der Tierethik. Und jetzt bin ich natürlich auch Veganerin seit einigen Jahren. Ja, da hat es nochmal so einen Schub gegeben und das Vegetarische war dann auch nicht mehr genug. Mhm. Ist auch
nicht genug. Okay, das bedeutet, dass eine Theorie immer so eine Art Praxis oder wenigstens so eine Erfahrung braucht, um das überhaupt denkbar zu sein.
Ich weiß es nicht. Ich meine, man kann auch auf ganz abstraktem Wege da hinkommen. Ich meine, ich erinnere mich, dass ich, als ich in Frankfurt war zum Beispiel, als ich 20 war, da war auch ein Veganer in einem Seminar und der hat das so erklärt, warum er vegan ist, weil ja die Kühe und die Hühner auch alle geschlachtet werden und so. Und ich wusste über den Kopf, dass es stimmt, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, damals war es auch ein bisschen schwierig, vegan zu sein. Die Produkte, es gab so wenig Produkte und man galt sowieso schon ein bisschen als verrückt, wenn man vegetarisch war und so. Heute ist das ja alles anders, ne. Also der war sozusagen, dem hat der Kopf gereicht, also der ist da allein auf rationalen Wege hingekommen. Bei mir hat es offenbar auch die Erfahrungen gebraucht. Mhm. Kann sehr unterschiedlich sein.
Okay. Sie stellen die These fest, dass Fleischkonsum alles außer natürlich sei. Warum sind denn Menschen zu Fleischkonsumenten geworden und warum ist das Tiertöten in unserer Kultur so verankert, wie das jetzt ist? Und ich meine nicht nur das Töten von Tieren für unsere Ernährung, sondern auch für unsere Unterhaltung, wie am Beispiel von Stierkämpfen.
Ja, also früheren Generationen von Menschen, also in der Steinzeit zumal, oder also die Menschheit hat ja eine sehr lange Geschichte, die waren ja als Jäger und Sammler, auch noch vor dem Ackerbau und so, die waren natürlich darauf angewiesen, dass sie alles Mögliche gegessen haben, was ihnen in der Natur so unter die Hängende gekommen ist, auch Tiere natürlich. Ja. Mhm. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das damals irgendwie falsch oder unnatürlich gewesen sei. Wir sind von der Evolution als Allesfresser sozusagen konstruiert. Das heißt, wir können uns sehr gut anpassen an verschiedene Lebensumstände, auch in manchen Situationen, wenn es nur Fleisch gibt, dann können wir eben das Fleisch noch verwerten. Das ist sozusagen ein evolutionärer Vorteil. Nur das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ne? Und heute, also physiologisch brauchen wir kein tierisches Protein und heute hat sich die Lage geändert. Ja? Heute ist es eher so, dass die Unmengen von Protein und Getreide, die wir in die Tröge unserer Tiere, der Nutztiere kippen, dass die eigentlich auf dem Weltmarkt auch die Preise verzerren und dass es große Umweltkosten hat, was sie macht. Also heute ist es für die Menschheit eigentlich eher besser, wenn wir uns pflanzlich ernähren. Und dass es nicht natürlich ist, denke ich deswegen, die Tiere, die wir heute essen und nutzen, die sind dermaßen verzüchtet, die können sich ja teilweise überhaupt nicht mehr selbst fortpflanzen. Also auch die Puten und die Hühner, die werden alle künstlich besamt, auch die Kühe, die Schweine, werden sozusagen im Labor kreiert, jetzt nicht gentechnisch, aber die werden so stark verzüchtet, dass sie teilweise gar nicht mehr normal lebensfähig wären. Ja? Also die Puten, die Mastputen, die fallen ja schon nach ein paar Wochen auf die Brust und kriegen dann entzündete Brustblasen. Ja? Die kriegen auch ein künstlich zusammengemischtes Futter. Es ist alles hochwissenschaftlich ausgeklügelt, welche Lichtprogramme sie bekommen, welches Futter sie bekommen. Und sie werden industriell gefertigt. Sie werden industriell ausgebrütet, transportiert. Schon kleine Küken werden auf
jeden Fall natürlich.
Ja. Ja, das meine ich. Ja, sie werden industriell geschlachtet und sich dann hinzustellen zu sagen, naja, der Mensch hat früher ja auch irgendwie draußen gejagt. Das ist so eine Verklärung. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, abgesehen davon, dass wir natürlich früher als Menschheit vieles gemacht haben, was wir heute auch nicht mehr in Ordnung finden.
Lass uns mal ein bisschen abstrakter werden. Sie reden in Ihren Texten über Speziesismus. Können Sie diesen Begriff erklären und erzählen, was für Folgen das in unsere Vorstellung von Gerechtigkeit haben kann?
Der Begriff Speziesismus ist analog gebildet zu Sexismus und Rassismus und so. Und der kommt, ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert, so hat es eigentlich ein Psychologe gebildet, wurde von Tierrechten aufgegriffen und bedeutet eigentlich eine ungerechte Bevorzugung unserer menschlichen Spezies gegenüber anderen Tieren. Da fängt schon an, also wir denken so, als ob das andere Tiere seien und wir sind ja Menschen. Ja, Menschen sind natürlich auch Tiere. Das heißt natürlich nicht, dass Sexismus, Rassismus und Speziesismus genau gleich sind, in allem analog. Nein, also auch Rassismus und Sexismus sind nicht vollkommen analog. Also es geht einfach sozusagen um diese ungerechte Bevorzugung und das in der Praxis, dass sie eben ungerecht andere Tierarten behandeln. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie ihre Interessen immer unseren unterordnen, wo es uns angenehm ist. Ja? Also zum Beispiel, wir töten sie, weil wir denken, dass sie lecker schmecken. Nicht, weil wir verhungern oder so, das wäre ja vielleicht noch ein Grund, aber einfach, weil es unsere Tradition ist, dass wir eine bestimmte Sorte braten oder so auf den Tisch tun. Oder in anderen Fällen auch mit unseren Haustieren gehen wir meistens sehr ungerecht um, indem wir sie unseren Bedürfnissen völlig unterwerfen. Zum Beispiel, wenn Kinder Meerschweinchen oder Kaninchen lieben, die lieben die wirklich, ja. aber die Kaninchen und die Meerschweinchen müssen den ganzen Tag in dem kleinen Käfig sitzen und werden nur mal eine halbe Stunde zum Knuddeln rausgenommen. Das heißt, wir machen unsere Tiere sozusagen gefügig, wir unterwerfen sie uns. Ja? Und das sind ja alles Begriffe aus der politischen Theorie. Unterdrückung, Unterwerfung, Ungerechtigkeit, Sie haben schon Gerechtigkeit gesagt. Wir schulden den Tieren mehr. Wir schulden den Tieren, dass wir fair abwägen zwischen ihren Interessen und unseren.
Aber zum Beispiel, wenn es um so Notsituationen geht, ich denke jetzt in der Verbreitung von der Ebola-Epidemie. Jetzt die Suche auch nach ihrer Lösung hat die Anzahl von Tierversuchen gestiegen. Das zeigt uns, wie schnell Menschen in Notsituationen das Leben von Tieren opfern. Und dann kommt zum Beispiel die Frage nach so vielleicht Artgerechtigkeit nicht in Frage. Was denken Sie allgemein zu der Frage, ob wir Tieren für unsere Zwecke nutzen können? Und was ist Ihre Haltung zu diesem Thema, also ob Tierversuche, um eine Lösung für die Ebola-Epidemie zu finden, gerechtfertigt ist, sozusagen?
Ja, da fallen dann eben immer so Szenarien ein, wie mit diesen, wie mit Ebola oder andere Krankheiten vor Augen, und dann stellt man sich vor, dass wir dazu die Tiere opfern dürfen. Also ich finde, wenn wir von Tieren direkt bedroht werden, also dann darf man natürlich sich gegen einzelne Tiere wehren. Aber in dem Fall ziehen wir ja völlig unbeteiligte Tiere heran, und zwar in Massen, und unterwerfen sie erstmal den Krankheiten, die wir eigentlich heilen wollen. Ja, und ich finde, das sind eigentlich Situationen, die sind teilweise folterähnlich. Ja? Wir machen uns das ganze Leben gefügig von den ganzen Tieren. Wir entreißen sie ihren Müttern, bei diesen wildlebenden kleinen Affen ist das so, für die Zucht werden immer wieder Affen der Wildnis entnommen und den Müttern entnommen. Und wir unterlassen sie auch starken Qualen. Das sind wirklich keine geringen Belastungen, ja? Sondern das ist ein ganzes Leben auch voller Schmerzen, Stress. Die Sozialleben, Tiere haben kein soziales Leben, und ich denke, das ist unzumutbar. Und manches darf man eben nicht machen. Ja? Ich meine, ich möchte dazu sagen, dass die meisten Tierversuche werden übrigens nicht für sowas verwendet, sondern die ständig wachsende Grundlagenforschung verschlingt ja momentan die meisten Tiere. Das heißt, da wird Genetik erforscht, indem ständig das Genmaterial von Tieren manipuliert wird. Und auch diese Tiere leiden ständig. Ja? Die haben ständig ein schlimmes Leben. Ja? Und manchmal trennen wir einen Muskel durch oder einen Nerv oder was weiß ich, wollen gucken, wie das Tier dann weiter lebt oder weiter kriecht oder vegetiert oder leidet. Das nennen wir alles Grundlagenforschung. Ja? Da kann man auch nicht wirklich von einer Notsituation sprechen. Wir machen vieles, weil wir einfach wissen möchten, wie es funktioniert. Und ich denke, die Medizin sollte einen anderen Weg finden, um herauszufinden, wie Leben funktioniert. Denn eigentlich wollen wir ja die Gesundheit und das Leben erforschen und nicht die Krankheit und den Tod verbreiten. Aber das ist, was wir mit Tierversuchen zurzeit genau machen.
Ja, also es ist auch ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, weil ich glaube, wir sind auch gewöhnt, immer so aus Tieren so einen Nutzen zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Gewohnungssache, die auch sehr schwer ist, zu verändern. Und genau zu diesen Veränderungen so, habe ich auch so eine Frage. Bei Ihnen geht es nicht nur um nachhaltig leben, sondern weil Sie auch sogar Biohöfen kritisieren, wo Tieren auch kein besseres Leben genießen. Bei Ihnen geht es, wie Sie schon angedeutet haben, um das Leben von Tieren selbst. Nichtsdestotrotz, in vielen öffentlichen Erscheinungen stellen Sie sich als keine Fanatikerin oder Missionärin des vegetarischen oder des veganen Lebens vor. Denken Sie aber nicht, dass in dieser Zeit, wo technologische Fortschritte so schnell voranschreiten und wo es immer schnellere und effektivere Wege gibt, um Tieren für unseren Massenkonsum zu töten, dass es eine radikale Lösung nötig ist, damit wir als Menschen unsere Beziehung zu Tieren ändern?
Ja, was heißt eine radikale Lösung? Ich denke halt, dass vegan zu leben oder Tierenrechten zuzugestehen, ist in gewisser Weise ist eine radikale Abkehr von dem, was wir gemacht haben. Sie haben ja auch gesagt eben, dass wir sind so gewöhnt, anders zu denken. Und das ist auch unheimlich schwierig, sich davon zu lösen. Ja, Sie haben vorhin das Wort Speziesismus genommen. Speziesismus funktioniert ja über Gesetze und Wirtschaft und so, aber eben auch über ganz viele Vorannahmen und Denkmuster und sowas. Und wir müssen uns von denen verabschieden und das alles sozusagen ändern, unsere Einschätzung von Tieren, unsere Wahrnehmung von Tieren, was wir sehen, wenn wir Tiere sehen. Manchmal lachen wir über Tiere, wenn sie tatsächlich gerade leiden oder so. Wir sind da unglaublich voreingenommen und wir sind es gewöhnt in unserer Kultur, wir bekommen es überall vorgeführt, ja. Wir sehen ja auch überall tote Tiere und finden es dann auch schön. Wir sagen dann, oh, schöne Ledertasche und nicht, oh, totes Tier oder so. Also das ist schon sehr viel, was da irgendwie auf uns zukommt. Und ja, wenn Sie sagen, bräuchten wir nicht eine radikale Lösung, wie wäre die? Also es geht ja eigentlich darum, ich werbe nur dafür, dass die Menschen darüber nachdenken und versuchen, das mal anders zu sehen. Ich wüsste jetzt nicht, was man jetzt, ja, wo soll man die radikale Lösung sonst herholen?
Zum Beispiel bei der Erziehung könnte man sich nicht vorstellen, in Schulen oder mit Kindern über dieses Thema ein bisschen mehr zu reden.
Ja, natürlich. Mhm. Das muss man machen. Das wird ja auch teilweise schon gemacht. Und es gibt Tierschutzunterricht und viele engagierte Tierschützer und auch Tierrechtler tragen das Thema in die Schulen, in Projekte, in was weiß ich was. Also natürlich, diese Bewegung funktioniert über Öffentlichkeit, dass wir versuchen, auf allen Ebenen und für alle Generationen natürlich und in auch allen Milieus Öffentlichkeit zu schaffen und für die Belange der Tiere zu sensibilisieren und einfach dafür, dass ist eine Gerechtigkeitsfrage. Es ist nicht eine Frage, ob wir alle Tiere lieben. Manche Leute lieben keine Tiere. Man kann auch überhaupt nicht alle Tiere lieben, so wie man auch nicht alle Menschen lieben kann. Ich liebe ja nicht alle Menschen rund um den Globus. Aber Gerechtigkeit gilt ja trotzdem. Dafür haben ja solche Konzepte, dass sie eben auch unsere Verhältnisse zu ferneren Lebewesen regeln, Menschen und zu Tieren.
Jo, die Frage der Gerechtigkeit, Sie sprechen das an, das ist natürlich schon eine sehr interessante Frage, weil, wenn ich jetzt mal behaupte, eine gerechte Lösung heißt ja auch immer eine Abwägung und eine Entscheidung, wo verschiedene Interessen gegenüber abgewogen werden und eine Entscheidung, die dann vielleicht ein Kompromiss ist oder eben auch mal den einen oder den anderen Aspekt hervorhebt. Ich hätte doch noch mal eine Frage, wo ich ansetzen würde, wo wir uns vorhin auch kurz darüber unterhalten haben, es geht um die Frage von Massentierhaltung, über nicht artgerechtes Halten oder wirklich auch eine Situation, die man jetzt auch mit Folterbedingungen gleichsetzen würde, also wirklich massive Beeinträchtigung der Lebensqualität auch von Tieren, die wir nur zu dem Zweck halten, um sie zum Beispiel zu verspeisen. Meine Frage wäre jetzt ein bisschen, wenn wir sagen, okay, wir müssen da eine Gerechtigkeit finden, eine gerechte Lösung finden, die sozusagen verschiedene Interessen abwägt, dann ist es ja ein Versuch eines Kompromisses. Aber verstehe ich das richtig, dass eine Einstellung eher einer veganen Lebensweise weniger den Kompromiss sucht, sondern eher eine Extremposition einnimmt? Oder wie kriegt man das unter einen Hut? Wie muss ich das verstehen?
Naja, also Gerechtigkeit funktioniert ja nur auf der Basis, dass einfach grundlegende Rechte überhaupt gewährt und gewahrt bleiben. Man kann ja nicht jemand zuerst willkürlich gefangen setzen und dann sagen, jetzt handeln wir unsere gemeinsamen Interessen aus. Nein, also man darf einfach zum Beispiel andere Menschen nicht willkürlich gefangen setzen und ich würde sagen, das darf man mit Tieren auch nicht. Jedes Einsperren von völlig unbeteiligten Tieren nur zu dem Zweck, dass wir sie anstaunen oder essen wollen, ist an sich schon so eine schwere Rechtsverletzung. Da braucht man nicht nachher jetzt noch groß über Kompromiss verhandeln. Das darf man gar nicht. Sondern dieses Einsperren, das ist schon so eine große Rechtsverletzung, die man nicht tun darf. Wir sperren Tiere ein, wir brauchen sie damit vollständig eines Lebens. Ja, die müssen ja nicht noch aktiv winseln vor Schmerz, sondern die können da ja gar kein normales Leben haben. Wir nehmen ihnen die Kinder weg und wir töten sie auch. Also wir schlachten sie und Schlachten ist eine gewaltsame Tötung. Und ohne Not, denke ich, dürfen wir empfindungsfähigen Lebewesen keine physischen Schmerzen zufügen und nicht den gewaltsamen Tod. Und nichts anderes als eine Schlachtung. Eine Schlachtung ist eigentlich ein Euphemismus für eine gewaltsame Tötung.
Gut, also da würde ich vielleicht schon nochmal ansetzen. Ich widerspreche jetzt erstmal nicht. Trotzdem widerspreche ich. In dem Sinne, oder stelle ich eine Frage, wo ich sage, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, eine Massentierhaltung, wie wir die heute auch tatsächlich haben, ist nicht angemessen und auch den Tieren, die dort gehalten werden, nicht angemessen. Wenn wir sagen würden zum Beispiel, es gibt jetzt zum Beispiel nur noch freilebende Tiere und von denen werden manche zum Beispiel auch als Lebensmittel verwertet, also gejagt und erlegt und als Lebensmittel verwertet, aber eben nur die, die sowieso in einem mehr oder weniger natürlichen Lebensumfeld leben, also sozusagen nicht durch eine Kontrolle durch den Menschen. Wäre das jetzt eine Kompromisslösung oder wäre das aus Ihrer Sicht auch noch zu streng abzulehnen?
Also das betreffe ja nur die Jagd, weil ich würde gerne was zu dem Wort Massentierhaltung sagen. Ja. Wir reden immer alle so, dass wir alle sind ja gegen Massentierhaltung heutzutage. Aber Massentierhaltung ist einfach industrialisierte Tierhaltung für eine Industriegesellschaft. Also wir sind massenhaft Menschen und wir wollen massenhaft Tiere essen. Das führt zu Massentierhaltung. Und die Tiere früher waren ja auch jetzt nicht super glücklich in früheren Haltungsformen, ne? Also deswegen, das, was Sie meinen, wäre jetzt eigentlich eine Jagd. Also es würde ja heißen, dass Sie nur ganz wenige Tiere essen zum würden, Beispiel. Weil so viele kann man ja gar nicht hier draußen rumlaufen lassen und sowas. Nein, aber es bleibt trotzdem eine gewaltsame Tötung. Meinen Sie denn, das ist angenehm, wenn man irgendwie erschossen wird? Oder wenn zum Beispiel aus der Narotte von Wildschweinen werden Ferkel entnommen? Oder also entnommen, das ist schon so eine komische Frage, aber da fehlen dann welche. Die geben doch ihr Leben auch nicht freiwillig ab. Also über sowas wie den ganzen Körper abgeben, das ganze Leben abgeben, kann man nicht kompromissfähig verhandeln, weil ein Kompromiss bedeutet doch, dass beide Seiten mit dem Ergebnis gut leben können. Ja, das ist ja die Definition eines fairen Kompromisses. Kompromiss heißt nicht mittleres, ne, also mittlerer Abstand zwischen beiden Polen, sondern beide müssen damit gut leben können. Und damit, dass man sein ganzes Leben abgeben muss und gewaltsam aus dem Leben gerissen wird, damit kann keiner gut leben. Dem würde auch niemand zustimmen. Da gibt es auch keine Freiwilligkeit, die man da erzielen kann. Ja, das ist schon jenseits dessen, was man handeln könnte.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Gegensatz zu dem Szenario, das Sie auch vorhin schon auch, aufgebaut haben, dass sozusagen im Laufe der Menschheitsgeschichte die Menschen als Allesfresser sich entwickelt haben und sozusagen die Möglichkeit haben, verschiedene Nahrung zu verwerten und sozusagen auch mit einer ausgewogenen Kost aus verschiedenen Bereichen sozusagen auch entsprechend gedeihen können und eine Mangelernährung zwar ein Überleben sichert, aber unter Umständen die das Gedeihen in dem Sinne nicht so befördert. Ist es also so, dass die Fähigkeit des Menschen wirklich reflektiert über das Verhältnis zu seiner Umwelt nachzudenken und ganz klar intellektuelle Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel ich esse überhaupt kein Tier, dass diese Fähigkeit des Menschen, also die auch natürlich mit einer Intelligenz einhergeht, wirklich eine komplett radikal andere Sicht als jetzt auf die Natur erfordert, als jetzt nur, ich sag mal, zu sagen, in der Natur wird immer gefressen und ist gefressen und gefressen werden angesagt. Der Mensch hat die Intelligenz und kann sich da absolut distanzieren. Das ist Ihre Position, verstehe ich das richtig?
Ja, also was heißt absolut vom Prinzip des Lebens und Sterbens können wir uns und brauchen wir es auch nicht zu distanzieren. Also dass wir sind körperliche Wesen, wir empfinden körperliche Eindrücke im Guten wie im Schlechten. Natürlich bleiben wir weiterhin auch Naturwesen, aber wir leben auch ansonsten eine Lebensweise, in der all diese Sachen, also auch Sexualität, Familie und auch übrigens der Umgang mit dem Tod, das ist alles kulturell vermittelt. Und so ist es bei dem Essen eben auch. Das sind keine reinen Naturgeschehnisse. Und zum Thema Allesfresser würde ich sagen, das ist auch ein bisschen ein Missverständnis. Ein Allesfresser muss nicht alles fressen. Ein Allesfresser ist so angelegt, dass er alles verwerten kann. Das ist eine sehr flexible Anpassungsstrategie, evolutionär. Aber es heißt nicht, dass wir alles brauchen. Also es gibt ja verschiedene Ernährungsgesellschaften der Welt, zum Beispiel die australische, die kanadische und die US-amerikanische, die sagen, dass die vegane Ernährung in allen Lebensphasen des Menschen geeignet ist, ohne Mangelernährung. Ich plädiere nicht dafür, dass wir alle mit Mangelernährung durch die Welt laufen. Nur Allesfresser zu sein, heißt nicht, dass wir alles fressen brauchen, sondern dass wir es zur Not können. Und da stimme ich Ihnen dann zu, ja, wir entscheiden das. Wir gerade als Menschen sagen wir ja und zeichnen vor anderen Tieren aus, dass wir rational überlegen können und zu unserem Verhalten auch selber nochmal verhalten können. Und da sollten wir sagen, wir sind für eine gewaltfreiere Lösung, ein gewaltfreies Zusammenleben mit anderen Tieren.
Ich verstehe. Jetzt ist die Frage, ich hake da noch mal ganz kurz ein, die Frage in allen Lebensphasen, da gibt es verschiedene Positionen, da gibt es auch Argumente, die sagen, gerade für Kinder oder Kleinkinder ist es nicht sinnvoll, die pur vegan zu ernähren. Das sind Argumente, die existieren. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen schlau machen, also wir auch als Radiosendung, dass wir uns auch da mit Spezialisten unterhalten, die vielleicht sagen, das muss man so oder so sehen. Die Frage.
Ja, also ich überlege auch, also ja. Oder ich frage mich auch, wenn alles kulturell vermittelt ist und wenn wir auch jetzt über Tierrechte reden, können wir auch dann nicht das weiter irgendwie so ausdehnen, so diese Anerkennung von Leben und sagen auch dann, anerkennen wir auch zum Beispiel Rechte an der Natur, wie auch in einigen Ländern schon gemacht werden, zum Beispiel in Lateinamerika, in Bolivien und Ecuador, genießt die Natur Rechte, ob das richtig implementiert wird, ist vielleicht also nicht der Fall, aber wenigstens auf der Verfassungsebene steht das fest. Wie halten Sie, also jetzt vielleicht als Schlussfrage, was halten Sie zu diesem Thema auch Naturrechte oder Anerkennung der Natur als ein Lebewesen oder als ein Subjekt, der auch so Rechten genießen sollte? Mhm.
Es gibt sicher noch weitere Ethikmodelle oder Ethikverständnisse, in denen man auch andere Entitäten sozusagen Rechte zusprechen kann oder jedenfalls Wertschätzung. Ja, Wertschätzung auf jeden Fall. Aber es ist, ein Philosoph ist eigentlich sehr schwierig, sowas zu sagen wie die Natur hat Rechte. Wer ist überhaupt die Natur? Ja, also unberührte Natur in dem Sinne gibt es ja kaum mehr. Es gibt auch jetzt nicht abgeschlossene Ökosysteme. Alle Ökosysteme wandeln sich, ja. Es ist wirklich sehr schwierig, das, was wir als Natur so leicht bezeichnen, zu definieren. Wer soll das sein? Die Natur ist nicht
ein Lebewesen. Ja, bei einigen Völkern gibt es doch die Natur, zum Beispiel die Pachamama, bei einigen Völkern in der, im Regenwald. Sie betrachten das nicht mehr als eine Energie oder Subjekt, sondern sogar als einen Gott, als eine personifizierte, sozusagen eine personifizierte Göttin, die da ist.
Also würden Sie jetzt dafür plädieren, dass wir die Natur als jetzt eine Göttin betrachten? Also was Sie dafür müssen wir ja auch argumentieren können. Ich will Ihnen das nicht verwehren, nur ich würde mich jetzt wehren, sozusagen, die Natur ist eine personifizierte Göttin. Das kann ich jetzt persönlich ethisch nicht vertreten.
Mhm, okay.
Oder? Können Sie das jetzt so aus dem Stand? Also das, was ich halt möchte, oder was
schwierig.
Ich vertrete, ist auf dem Basis unserer jetzigen ethischen Verständnis, dass eben empfindungsfähige Lebewesen wie Schmerz, Freude, Trauer, Wut und Tod und sowas und Neugier empfinden können, dass wir da die Interessen achten müssen. Das ist einfach nur eine Ausweitung mit großen Konsequenzen, aber eine geringfügige Ausweitung unseres jetzigen Ethikverständnisses. Da muss man jetzt keine metaphysischen oder religiösen Annahmen machen. Ich sage nicht, dass jedes Tier eine personifizierte Göttin ist, verstehen Sie? Wenn man jetzt das alles ganz stark ändern will, dann muss man dafür auch dann plädieren, muss man dann erklären können, was das heißt, dass die Natur ein Subjekt oder eine Göttin ist. Ich könnte das jetzt nicht.
Okay. Also das ist eine schwierige Herausforderung, wie wir sehen, und ich denke, wir müssen dieses Thema, ich meine, wir merken es ja selber, es gibt da sehr viele Aspekte, Argumente, Vorgehensweisen, und wir müssen einfach auch gucken, dass wir da nicht nur eine Balance finden, sondern auch uns letzten Endes mehr Zeit nehmen, darüber nachzudenken, um dann auch eine Möglichkeit zu sehen, da auch zu Lösungen zu kommen. Wir sind leider ein bisschen in unserer Zeit eingeschränkt. Das bedauere ich jetzt wirklich, weil wir würden gerne diese Unterhaltung weiterführen, um sozusagen das Thema auch noch mit mehr Argumenten zu ergründen. Erstmal vielen Dank, dass wir Sie in der Sendung hatten.
Danke Ihnen.
Ja, und wir hören uns bestimmt nochmal beim Radio. Es war sehr schön, uns mit Ihnen zu unterhalten, und vielen Dank für die Zeit, die Sie genommen haben. Tschüss.
Jo, das war jetzt also eine Unterhaltung zum Thema vegane Lebensweise. Das ist ja wirklich auch ein komplexes Thema. Wir werden uns jetzt noch zu unserem dritten Thema unterhalten. Ich grüße den Nils. Hallo.
Ja, hallo. Ja, das nächste Thema geht in Richtung Gesundheitspolitik, und wir haben da, glaube ich, auch schon unseren nächsten Gesprächsgast in der Leitung. Frau Wiemer, sie ist Betriebsratsmitglied an den städtischen Kliniken in Höchst, und unser Thema ist der gesundheitspolitische Ratschlag. Frau Wiemer, der gesundheitspolitische Ratschlag, darunter kann man sich viel vorstellen. Was ist denn das Problem, weshalb Sie sich beratschlagen wollen?
Also das ganz konkrete Problem ist die Situation in den Krankenhäusern, die im Moment gekennzeichnet ist durch zu wenig Personal, durch wirtschaftliches Denken im Krankenhaus. Also es wird mehr an Wirtschaft gedacht als an den Patienten, dass Krankenhäuser wie Wirtschaftsbetriebe geführt werden müssen, dass das Personal unter der Situation leidet, Arbeitsverdichtung und viele Krankenhäuser aus dem Tarifvertrag aussteigen. Also die Situation im Haus zu arbeiten ist extrem schwierig für Personal und für Patienten. Und wir haben in diesem Ratschlag aber nicht nur diesen ganz konkreten praktischen Teil, in dem wir uns überlegen wollen, also nochmal definieren wollen, was sind die Probleme und welche Ansätze gibt es dagegen rauszugehen, sondern wir haben auch noch den Teil zu diskutieren, wo sind die Ursachen für die Situation in den Krankenhäusern, weil wir denken, wenn wir an der Oberfläche sagen, wir wehren uns und wir wollen es anders, das reicht nicht aus, sondern wir müssen die Bedingungen verändern, die dazu geführt haben, dass es in den Krankenhäusern im Moment so schwierig ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also es geht ja nicht nur um das städtische Klinikum Höchst, sondern das ist für die aktuelle Situation ein symptomatisches Problem. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Sie dafür verantwortlich machen, so aus Ihrer Sicht.
Also der Hauptgrund liegt darin, dass die Gesundheitspolitik die Krankenhäuser sieht einmal als einen Kostenfaktor. Krankenversorgung darf nur möglichst wenig kosten. Das heißt, die Krankenkassenbeiträge sollen möglichst für die Arbeitgeber niedrig gehalten werden. Es ist nicht ausreichend Geld da für die Versorgung der Patienten. Und das Geld, das da ist, wird auch noch so verwirtschaftet, dass es oft in Hände gelangt, wo wir sagen, da gehört es nicht hin. Das Geld, was durch die Krankenkassen eingenommen wird, gehört in die Versorgung der Patienten und nicht in privaten Konzernketten, wo sich dann Aktionäre bereichern noch an den Krankenkassen. Ja,
wo also die Gesundheit zur Ware wird und nicht mehr zum gesellschaftlichen Allgemeingut. Und wenn Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, dann bleibt die Gesundheit und die persönlichen Interessen im Bezug auf Gesundheit hinten anstehen. Das ist ja auch nicht nur in den Krankenhäusern so, sondern das betrifft ja auch andere Bereiche, also Pflegeheime, ambulante Pflegedienste.
Genau.
Da wir nicht so sehr viel Zeit mehr haben, ich habe ja eingangs gesagt, es gibt also einen gesundheitspolitischen Ratschlag. Was kann man sich denn darunter vorstellen und wer beteiligt sich daran?
Also an dem Ratschlag jetzt beteiligt sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung, beteiligt sich die Partei Die Linke und beteiligt sich ganz tollerweise auch die Gewerkschaft Verdi, sodass sie sagen, wir bündeln unsere politischen und gewerkschaftspolitischen Kräfte, die wir haben, und überlegen uns in Form von verschiedenen Workshops einmal, wie kann das Problem in der Kommune, auch in der Kommunalpolitik angegangen werden? Was haben die Beschäftigten in den Krankenhäusern ganz konkret für Möglichkeiten, Ideen aufmerksam zu machen, Veränderungen zu bewirken? Und wir wollen diskutieren eben am Abend, wie ist die politische Situation einzuschätzen und wie kann man hier auf Veränderungen hinwirken und wie kann man aufklären, weil ich glaube, dass es ganz schwierig ist für viele Menschen, die nicht hier in dem System drinstecken, auch zu durchschauen, was sich hinter den Kulissen abspielt.
Ja, dieser gesundheitspolitische Ratschlag soll ja auch ein offenes Forum sein. Da kann man ja auch können interessierte Gruppen oder auch Privatpersonen,
als Bürger, als teilnehmen. Mitarbeiter, jeder kann da hinkommen.
Genau, dann wäre es wichtig, dass Sie uns jetzt in der Kürze der verbleibenden Zeit vielleicht noch sagen, wo und wann Sie sich treffen. Und das ist ja auch eine Veranstaltung, die kostenlos ist. Also da kann jeder kommen, ohne irgendwas investieren zu müssen.
Ganz genau.
Außer Zeit.
Ja, also der Ratschlag findet statt am 20. September. Ich muss mal ganz gerade eben gucken, die Räumlichkeit, da muss ich gerade vor die Tür gehen, ich habe nicht die Unterlagen da. Ich bin sofort wieder dran.
So, das haben wir jetzt so in der Form nicht erwartet, aber Frau Wiemer wird uns sicherlich gleich darüber berichten können, wo der Ratschlag stattfindet.
Entschuldigung, also ja, Sie sind am 20. September im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße, da findet man unten Wegweiser um 14 Uhr.
Ja.
Es geht dann bis zum Nachmittag die Workshops und um 19:30 die Podiumsdiskussion.
Ja. Kann man sich im Internet noch irgendwo schlau machen, wo das stattfindet?
Sie können sich auf jeden Fall auf der Homepage der Linke Frankfurt schlau machen oder mir ganz einfach eine E-Mail schicken. Ich beantworte die Anfragen margarete.wiemer@klinikumfrankfurt.de.
Ja. Gut, Frau Wiemer, dann bedanken wir uns, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns kurz darüber zu reden. Und wir verabschieden uns jetzt von Ihnen, denn unsere Sendezeit ist in knapp einer Minute zu Ende.
Jo,
vielen herzlichen Dank, Frau Wiemer.
Wunderbar, vielen Dank auch für Ihr Interesse an der Veranstaltung.
Ja, wieder.
Und tschüss, bis dann.
Bis dann.
Jo, hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X, euer gesellschaftspolitisches Magazin, hier im Frankfurter UKW-Spektrum sozusagen. Wir haben heute eine Sendung gehabt, da haben wir verschiedene Themen angesprochen.
Genau, ja, wir hatten sehr viele Themen, aber das war eine schöne Sendung und wir verabschieden uns von euch.
Ja, wenn ihr die Sachen nachhören wollt, habt ihr wie immer die Möglichkeit, dass ihr das auf unserer Webseite tun könnt, absmagazin.de. Dort gibt's unsere Sachen auch als Podcast zu hören und da könnt ihr dann sozusagen auch nochmal reinhören.
Oder am Donnerstag bei der Wiederhöhlung um 14 Uhr.
Stimmt, ja, gibt's ja auch noch.
Für euch im Studio waren die Andrea, der Michael
ja, und der Nils.
Und meine Wenigkeit. Und jetzt hier geht es gleich weiter mit Virusmusik von 17 Uhr bis 18 Uhr. Und danach kommen dann die Nachrichten, eine Übernahme vom Deutschlandfunk.
Ja. Was, jetzt Nachrichten?
Nein, um 18 Uhr.
Ach so, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik, oder?
Nach Virus.
Okay.
Okay.
Bis gleich. Ciao.